Was ich wahrnehme in der Welt der Medizin, ist nachlassender Glaube an die Wunderbarkeit des eigenen Tuns. Wenn man in der Welt der Kommunikation zu Hause ist, dann weißt du, das Unerklärliche ist wertvoll. Was ist der wirkungsvollste Treiber für Rotwein, damit der gut schmeckt? Die guten Beeren, aber auch die Geschichte, auch der Preis und auch, wie schwer die Flasche ist. Und die Medizin aus meiner Sicht hat ja eine lange Geschichte an Unerklärlichkeiten, aber die werden immer weniger. Es wird immer rationaler, es wird immer logischer. Und meine Sorge ist, da geht eine Menge verloren.
Was ist ein Placebo-Effekt?
Ein positiver Effekt auf die seelische oder körperliche Gesundheit nach der Einnahme eines Scheinmedikamentes. Placebo-Effekte modulieren und beeinflussen auch die Wirksamkeit von echten Behandlungen und Medikamenten. Starke Schmerzmittel wirken doppelt so gut mit positiver Erwartung.
Placebo hat positive Wirkung, aber ist der Begriff möglicherweise verbrannt?
Man muss befürchten, dass in der Klinik das Fehlen von Placebo-Effekten eigentlich das kleinere Problem ist. Das größere Problem im klinischen Alltag sind negative Effekte durch Ängste, durch Sorgen, durch Beipackzettel lesen.
Also ich glaube, darüber müssen wir reden. Wirkstoff Human. Menschlichkeit ist das beste Rezept.
Was führt Sie heute zu mir, junger Mann?
Lieber Herr Professor Dr. Werner, was ich wahrnehme in der Welt der Medizin, ist nachlassender Glaube an die Wunderbarkeit des eigenen Tuns. Hört sich vielleicht ein bisschen verdreht an. Was meine ich damit? Wenn man in der Welt der Marketing und der Kommunikation zu Hause ist, dann weißt du, das Unerklärliche ist wertvoll. Also, was ist der wirkungsvollste Treiber für Rotwein, damit der gut schmeckt und wirkt, kann ich dir sagen, die guten Beeren, aber auch die Geschichte, auch der Preis und auch, wie schwer die Flasche ist. Und die Medizin aus meiner Sicht hat ja eine lange Geschichte an Unerklärlichkeiten, aber die werden immer weniger. Es wird immer rationaler, es wird immer logischer. Und meine Sorge ist, da geht eine Menge verloren.
Ich teile diese Sorge. Oh. Das ist natürlich wirklich ein ganz kompliziertes Thema, gerade wenn man so aus der Schulmedizin kommt. Und damit jetzt hier heute wirklich geballte Kompetenz ist, habe ich gedacht, wir laden eine Expertin ein und die haben wir heute hier. Das ist Frau Professorin Ulrike Bingel. Sie ist Neurologin, Schmerztherapeutin und Professorin für klinische Neurowissenschaften. Das alles am Essener Uniklinikum, wo sie auch noch das Zentrum für Schmerztherapie leitet. Und sie hat ein Buch geschrieben und das passt zum heutigen Thema wie die Faust aufs Auge, nämlich Dein Körper glaubt dir alles. Wie der Placebo-Effekt die Gesundheit stärkt. Liebe Frau Bingel, schön, dass Sie hier sind. Und ich starte gleich mit der ersten Frage. Was ist eigentlich ein Placebo-Effekt?
Ja, schön, dass ich da sein darf. Im klassischen Sinne ist ein Placebo-Effekt ein positiver Effekt auf die seelische oder körperliche Gesundheit nach der Einnahme eines Scheinmedikamentes. Wir wissen, dass das, was am Placebo wirkt, nicht das Placebo ist, sondern die daran geknüpfte Erwartung. Deswegen verstehen wir Placebo-Effekte auch außerhalb von der Gabe von Placebos. Also das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste. Placebo-Effekte modulieren und beeinflussen auch die Wirksamkeit von echten Behandlungen und Medikamenten. Die sind also keineswegs nur auf die Gabe von Placebos beschränkt, sonst wäre der Einsatz, glaube ich, in der Medizin relativ limitiert.
Also ich glaube, darüber müssen wir reden. Das schöne Wort daran war das Wort positiv. Also es hat einen guten Effekt, der wird irgendwie aber negiert. Und als Eltern, ich habe 3 Kinder, weiß man, manchmal hilft auch Pusten. Wie sieht das in der Klinik aus?
Einfach nur als ein Beispiel. Starke Schmerzmittel wirken doppelt so gut mit positiver Erwartung. Mhm. Und viel schlimmer noch, eine negative Erwartung, Angst und Sorge, kann auch Medikamenteneffekte reduzieren oder sogar ganz aufheben. Mhm. Das nennen wir dann Nocebo-Effekt. Und man muss befürchten, dass in der Klinik das Fehlen von Placebo-Effekten eigentlich das kleinere Problem ist. Das größere Problem im klinischen Alltag sind negative Effekte durch Ängste, durch Sorgen, durch Beipackzettel lesen, also Nocebo-Effekte.
Also man weiß, höre ich jetzt daraus, dass es wirkt. Also man kann es in klinischen Studien nachweisen, dass es einen Effekt hat.
Genau, also diese Placebo-Effekte aktivieren die körpereigene Apotheke, so kann man es auch nennen. Also als ein Beispiel im Bereich Schmerz, wenn ich daran glaube, dass ein Medikament mir hilft, dann schütte ich selber Opioide aus, aktiviere mein körpereigenes Cannabinoid-System, Dopamin wird ausgeschüttet. Das ist eine ganz komplexer Vorgang, der im Gehirn getriggert wird und dann auf den Körper wirkt, durch ein Placebo oder eben die daran geknüpfte Erwartung.
Ist das zu verallgemeinern? Kann man sagen, das ist so quasi die Grundausstattung eines Menschen, aber ist es dann bei den verschiedenen Krankheiten gleich oder gibt es da Unterschiede?
Ja, das ist eine spannende Frage. Im Bereich Schmerz sind diese Vorgänge schon super gut untersucht. Aber in vielen anderen körperlichen Bereichen wissen wir nur, dass es die Effekte gibt. Das wissen wir aus den klinischen Studien, wo wir häufig sehr große Verbesserungen sehen in diesen Placeboarmen. Aber welche Mechanismen dem zugrunde liegen, das ist nicht so gut verstanden. Deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft unseren Sonderforschungsbereich unterstützt, um das zu untersuchen. Aber es gibt die Effekte im Immunsystem, es gibt die im Herz-Kreislauf-System, es gibt die in vielen körperlichen Systemen. Aber sie sind unterschiedlich groß und unterschiedlich auslösbar.
So, aber lassen Sie uns doch darüber mal reden. Ich hätte jetzt mitgenommen, grundsätzlich wirken Placebos bei jedem Menschen. Mal mehr, mal weniger. Nein?
Nein, die wirken unterschiedlich gut auf unterschiedliche Systeme, ganz besonders gut, wenn es um subjektive Wahrnehmung geht. Also Schmerz, Stimmung, Schlafqualität, Fatigue, Leistungsfähigkeit, das sind alles Dinge, wenn man die selber wahrnimmt, sind die Effekte besonders groß. Sie wirken aber auch auf andere körperliche Systeme. Wie stark sie wirken, ist wieder sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch und Patient zu Patient. Es gibt Menschen, die reagieren ganz stark darauf und es gibt welche, die reagieren überhaupt nicht. Und auch das versuchen wir gerade zu verstehen, wer profitiert davon besonders doll und wer vielleicht gar nicht. Das ist auch noch Gegenstand von Forschung.
Kann man das denn ritualisieren, trainieren? Also es hört sich ja danach an, dass man das auch medizinisch nutzen könnte im Alter.
Ja, das ist spannend. Es gibt den Vorgang der Konditionierung. Also man kann Placebo-Effekte lernen und da sehe ich auch ein ganz spannendes Entwicklungsfeld in der Medikamentenentwicklung. Also ganz plump, wenn Sie 5-mal grüne Flüssigkeit mit einem immunsupprimierenden Medikament einnehmen, dann reagiert Ihr Immunsystem das nächste Mal auch auf grüne Flüssigkeit ohne Medikament. Also man kann es trainieren und das ist ein ganz spannender Befund, der auch noch nicht reif ist für die klinische Anwendung morgen, aber hoffentlich übermorgen.
Aber was könnte man jetzt als Arzt tun?
Als Arzt können Sie sehr, sehr viel tun. Denn die treibende Kraft ist ja nicht das Placebo. Also Placebo im klinischen Alltag ist nochmal ein Sonderfall. Da können wir vielleicht nachher drüber sprechen. Wir wollen ja, dass aus den evidenzbasierten Medikamenten das Beste rausgeholt wird im Sinne von Wirksamkeit und Verträglichkeit. Und da ist Kommunikation, Ihr Bereich ist key. Kommunikation ist das zentrale Werkzeug, was Ärztinnen und Ärzte, aber auch alle Mitarbeitenden in Gesundheitsberufen haben, um die Erwartungshaltung von Patientinnen und Patienten positiv zu beeinflussen. Und auch da ist es für jeden was anderes. Also es gibt viele Wege nach Rom. Lernen am Modell ist zum Beispiel hilfreich. Manchen Patienten hilft das zu sehen, dem Patienten hat das gut geholfen. Vielen Patienten reicht auch das Vertrauen, das langjährige Vertrauen in einen Arzt. Sie sagen, Doc, mach mal. Ja. Andere brauchen andere Erklärungen oder Bilder oder auch Metaphern für Wirksamkeit. Es ist unterschiedlich, was für wen wirkt. Aber der Arzt, die Ärztin ist super wichtig und die Kommunikation ein ganz mächtiges Instrument.
Nun haben wir gehört, dass das eben ja ein ganz hohes Gut ist, wenn so eine Ärztin oder ein Arzt das kann, das erstmal verstanden hat, auch wie diese Kräfte quasi eingesetzt werden. Wo werden die eigentlich trainiert?
Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Wir sind total stolz, dass mittlerweile sozusagen in dem Lernzielkatalog der Medizinstudierenden tauchen die Begriffe mal auf. Und zumindest lernen die Studierenden ja ein bisschen Kommunikation in ihrer Ausbildung. Ich würde aber denken, für die allermeisten Ärzte, wir müssen ja immer einmal im Jahr alle möglichen Pflichtschulungen machen, Hygiene, kardiopulmonale Reanimation und so weiter, da könnte man Kommunikation eigentlich auch sehr gut mal einbauen, denn es gibt noch keine strukturierten Aus- und Weiterbildungskurrikula dafür und das ist aus meiner Sicht eigentlich eine Schande, wenn man weiß, wie wichtig das ist. Also man braucht erstmal eine Awareness, dass Kommunikation nicht nur B-Note ist, sondern ein zentraler Bestandteil von Behandlungen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir das irgendwann genauso trainieren.
Also daran arbeiten wir hier zusammen, Frau Minge.
Ja, genau.
Das ist schon mal gut. Ich hätte jetzt daraus gehört, der Arzt selber ist eine Art Placebo.
Genau, ist auch ein Wirkstoffmensch. Ja. Genau, der Arzt spielt da eine ganz große Rolle, aber das, was freigesetzt wird, entsteht natürlich in den Patienten.
Wenn ich nochmal in die Welt der Kommunikation gucke, dann ist das große Thema heute Experience. Mhm. Wie erlebe ich das? Ne? Da haben wir Flagship-Stores, da haben wir Inszenierung, da haben wir natürlich auch Kommunikation, Tonalitäten mit Blick auf den Klinikalltag oder auch Praxen. Da habe ich da das Gefühl, das ist eher traurig, wird auch weniger. weil es automatisierter, schematischer wird.
Ja, das ist total traurig. Dabei gibt es seit, vor 50 Jahren gab es schon eine ganz einfache Studie. Ja, wenn Sie aus einem Krankenhausbett auf einen Baum gucken oder auf eine graue Wand, dann werden Sie unterschiedlich früh aus dem Krankenhaus entlassen und brauchen weniger Schmerzmittel. Also diese ganzen Kontextfaktoren, wie sieht das da aus, wie riecht das, welcher Arzt begegnet mir, wie ist aber auch ein Medikament oder eine Behandlung verpackt, das hat alles einen riesen Einfluss und das ist bislang überhaupt nicht systematisch genutzt.
Aber es ist nachweisbar, dass es wirkt.
Absolut. Also da gibt es ganz viel experimentelle und klinische Forschung, die zeigt, dass das alles einen Einfluss hat auf die Wirksamkeit von Behandlungen.
Was ist eigentlich das Unerklärlichste? Wo Sie sagen, wir wissen noch nicht genau, wie das funktioniert, aber offensichtlich gibt es da einen Effekt, wo wir selber drüber staunen.
Was sehr faszinierend ist, ist leider, wie sich negative Erwartungen wie ein Lauffeuer ausbreiten können. Das ist vermutlich evolutionär bedingt, dass wir aufmerksam sind bei negativen Dingen, dass wir die besser behalten und auch eher nicht loslassen. Also Erinnerungen an schlechte, an negative Erfahrungen. Da müssen wir, glaube ich, noch viel mehr verstehen, wie wir das auch verhindern können, dass sich gerade negative Erwartungen so ausbreiten können. Wir haben das während der Covid-19-Pandemie gesehen. Auch da waren 3/4 aller unerwünschten Wirkungen im Rahmen der Impfkampagnen Nocebo-Effekte. Und die Geimpften, die haben sich von den Impfungen erzählt. Zum Teil wurden wir in den Kliniken ja kohortiert geimpft. Also da konnte man das sehen, wie das wie so ein Lauffeuer auch negative Erwartungen durch die Reihen ging. Und da gibt es viele andere Beispiele. Das wäre, glaube ich, spannend zu verstehen, was da genau passiert und vor allem, wie man gegenwirken kann.
Und dann kommen noch die sozialen Medien dazu. Die können sowas natürlich total beschleunigen.
Genau, ne? Auch das, meine Forscherkollegen, die waren natürlich auch arbeitslos während der Pandemie und die haben dann genau solche Forschung gemacht und die konnten zeigen, umso häufiger ich von jemandem von einer unerwünschten Impfwirkung gehört habe oder umso häufiger ich die entsprechenden Posts gesehen habe, umso wahrscheinlicher entwickle ich die Nebenwirkung auch. Ist eine große Kraft, die ja auch nicht immer von den, sage ich mal, hilfreichsten Menschen gelenkt wird. Da sehe ich auch eine große Verantwortung für uns als Wissenschaftler und Ärzte, diese Kommunikation mit zu begleiten und auch voranzutreiben und es nicht sozusagen dem Wildwuchs zu überlassen.
Nun sprechen wir hier vom Wirkfaktor Human und wir haben das jetzt gehört, also ganz, ganz wichtiger Faktor Ärztin, Arzt, ne, wie geht der mit den Patientinnen und Patienten um? Es ist nicht immer so idealerweise, dass das jetzt kommt die 62-jährige lebenserfahrene Ärztin, die alles schon mitgemacht hat und total empathisch ist und die erklärt jetzt auch den Wirkstoff. Es gibt viele andere Beispiele, es gibt unterschiedliche Kulturen, nicht alle sind der Sprache so mächtig. Können Sie sich vorstellen, dass da irgendwie Roboter in diesen Bereich mal reingehen, weil man sagt, das ist dann noch das geringere Übel und vielleicht können die dann schon mal so ein mittleres Training machen und zum Feintuning kommen dann ausgebildete Ärztinnen und Ärzte dazu.
Ich glaube gar nicht, dass das Roboter sein müssen. Ich glaube aber, dass die Ärztinnen und Ärzte sich unterstützen lassen können durch unterschiedlichste digitale Strategien. Wir müssen viel besser darüber nachdenken, wie Informationen Patienten und Patienten erreichen und auch nachhaltig erreichen, dass man sich vielleicht vor einem Gespräch schon mal vorbereiten kann. Für viele Patientinnen und Patienten ist das sehr angstbesetzt. Sie sind aufgeregt, vergessen die Hälfte von dem, was besprochen wurde. Und auch danach die Informationen zur Verfügung zu haben. Das muss kein Roboter sein. Das kann ein Avatar des Arztes sein. Es kann ein Video von dem Arzt sein. Es können aber auch Cartoons sein. Da wissen wir auch noch nicht, was für wen am hilfreichsten ist. Aber dass die Ärztinnen und Ärzte da Unterstützung brauchen, ich glaube, das wäre hilfreich. Trotzdem, glaube ich, ist das die absolute Kernaufgabe. Ja, die Computer, KI werden uns immer mehr unterstützen, auch bei der Diagnostik- und Therapiefindung. Und ich glaube, das dann gut zu vermitteln, muss noch mehr Kernkompetenz des ärztlichen Berufs sein, als von irgendwelchen Robotern, die bestimmt helfen können. Aber ich glaube, sie sollten nicht im Fokus stehen.
Ich glaube, wir können das übertragen auf die Gesamtgesellschaft. Ne, auch das, was Sie gesagt haben von den Nocebo-Effekten. Wenn man denkt, es wird schlimm, dann wird es irgendwie auch schlimm.
Ja.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Frau Bingel, finde ich interessant zu sagen, die Rolle des Arztes müssen wir den neu definieren. Mhm. Weil früher hießen die mal Herrgötter in Weiß. Und als ich Ihnen zugehört habe, habe ich gedacht, vielleicht war das gar kein schlechtes Konzept. weil ich denen so viel Kompetenz zugesprochen habe, ne? Weil die auch so wie so eine Erscheinung aufgetreten sind in ihrem Weiß, weil es so viel Rituale vom Pulsmessen über Abhören gab, um zu sagen, allein das hat vielleicht schon Effekt gehabt, unabhängig von der Spritze. Und das scheint auch ein bisschen verloren gegangen zu sein. Also dieser menschliche Wirkstoff im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, Sie müssen aber kein Herrgott in Weiß sein, um gut mit Patientinnen und Patienten zu kommunizieren. Also, aber trotzdem einfach ein Bewusstsein dafür, dass diese Faktoren eine Rolle spielen, das wäre hilfreich.
Das andere, was in meinem Kopf war, als Sie das gesagt haben, viele Räumlichkeiten haben immer schreckliche Poster von schrecklichen Krankheiten aufgehängt. Das ist jetzt aber kontraproduktiv, wenn ich Ihnen zuhöre.
Ich glaube, man muss immer abwägen. Ja. Ne? Man denkt natürlich auch sofort an die Bilder auf den Zigarettenschachteln. Ja. Aber da muss man natürlich abwägen, wenn das wirklich dazu führt, dass Menschen weniger rauchen und dass dieser Effekt überwiegt, die Nocebo-Effekte, dann ist es ja immer noch eine gute Sache. Aber Sie haben absolut recht, man muss da einfach mehr drüber nachdenken, wie man so Räume, Behandlungsräume gestaltet, welche Patienten zusammen in einem Zimmer gut aufgehoben sind. Also es gibt ganz viele Stellen, an denen man nachdenken sollte. Auch wie die Packung von Medikamenten aussehen. Herr Werner wird das wissen, mit den Rabattverträgen kann das sein, dass der Beta-Blocker jede Woche für die Omi anders aussieht. Ja, das ist ein Riesenproblem, weil es gibt Rituale, es gibt konditionierte Lernvorgänge, die an die Medikamentenwirkung gebunden sind. Aber wenn das Medikament jede Woche anders aussieht, ist das ein Problem. Dann ist das ein physiologisches Problem und ein psychologisches auch, weil es Angst und Verunsicherung auslöst. Das heißt, wir müssen nicht nur darüber nachdenken, welche Firma für 3 Cent weniger welches Medikament abgibt in diesem Quartal, sondern auch, wie wir das demjenigen, der das nimmt, vermittelt. Also die Generika sind nicht das Problem, sondern dass sie anders aussehen und Patienten davor Sorge haben, das ist das Problem.
Aber da ist doch jetzt ganz, ganz viel Wissen bei Ihnen und bei Ihren Forscher, Kolleginnen und Kollegen. Wie kriegen wir denn das jetzt in die Gesellschaft rein? Was sind die notwendigen Schritte, dass wenn wir in 5 Jahren vielleicht eine neue Folge machen und dann hat sich schon viel in diese Richtung verändert, oder?
Das hoffe ich sehr, da arbeiten wir hart dran. Erstmal ist, glaube ich, das Bewusstsein innerhalb aller Gesundheitsberufe, insbesondere der Ärztinnen und Ärzte, ganz, ganz wichtig. Dass es dafür Aus- und Weiterbildungskurricula gibt, dass aber zum Beispiel auch Kommunikation und Gespräche anders vergütet werden. Es ist ja einfacher, das 10. MRT der Wirbelsäule zu machen, anstatt mal 10 Minuten einem Patienten zuzuhören oder vielleicht auch was zu erklären. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube, wir können auch die Bevölkerung besser informieren. Also zur Gesundheitskompetenz gehört auch, über diese Effekte informiert zu sein und auch als Patientin und Patient selber zu gucken, was kann ich tun, um meine Erwartung an eine Behandlung möglichst hilfreich zu gestalten. Um das mal so zu sagen. Also da gibt es viele Aspekte. Auch die arzneimittelforschende Industrie würde ich mir natürlich wünschen, dass die sich für die Effekte interessieren, nicht nur um sie klein zu halten in klinischen Studien, sondern um das Beste aus körpereigener Apotheke und den fabelhaften, evidenzbasierten Medikamenten und denen, die wir noch entwickeln wollen, rauszuholen. Also es gibt viele Handlungsstränge.
Ich habe in der Vorbereitung gelesen, die Farbe von Tabletten macht einen Unterschied. Also Rot kann anders wirken als Weiß mit denselben Wirkstoffen. Der Preis macht einen Unterschied. Wenn ich weiß, das ist ein teures Medikament, wirkt es vielleicht anders, als wenn ich weiß, das gibt es jetzt auch bei DM. Und ein Logo kann einen Unterschied machen, um zu sagen, ich kenne das. Und das wird aber bis jetzt nicht mitgedacht, sozusagen.
Leider nicht. Ein wunderbares Beispiel ist der Beipackzettel. Der Beipackzettel ist ein juristisches Instrument. Ja.
Das krank war.
Aber es ist überhaupt nicht hilfreich. Ja, es gibt Hardliner, die sagen, Aufklärung ist Körperverletzung. Das ist, aber der Beipackzettel ist ja wirklich kein Instrument, was Patienten hilft, eine positive Haltung einem Medikament gegenüber zu entwickeln. Also wir bräuchten da auch anderes patientenzentriertes Begleitmaterial. Ob das Animationen sind, das braucht man wahrscheinlich auch auf unterschiedlichen Lesekompetenz- und Verständnisstufen. Ja. Also ja, das ist eine lange Liste, was wir bräuchten.
Frau Bingel, gibt das vielleicht andere Kulturen, Länder, die schon weiter sind in dieser Richtung?
In der systematischen, sozusagen evidenzbasierten Ausnutzung wäre mir das nicht bekannt, aber es gibt natürlich viele Aspekte in der Medizin, auch historisch, also die traditionelle chinesische Medizin, viele Anwendung in der Naturheilkunde und der Alternativmedizin sind in einer ganz anderen Weise und auch besser ritualisiert und, ich sag mal, mit positiven Kontextfaktoren belegt, als wir das in der klassischen Schulmedizin so lehren und umsetzen. Und das ist eigentlich schade, denn wir haben ja wirksame Behandlungen und die könnten halt noch viel wirksamer sein, wenn wir diese Kontextfaktoren mitdenken würden und die Kommunikation mitdenken würden.
Aber das passt, Frank. So als ich anfing, schulmedizinische Ausbildung, da war gar kein Platz in der Diskussion zur traditionell chinesischen Medizin und so. Da wurdest du gleich in irgendeine Ecke getan. Und heute merkt man aber, wie es mehr Aufmerksamkeit quasi findet. Und mit dem heutigen Podcast begreife ich noch viel besser, dass dort schon ein Teil dieser Erwartungskräfte wirklich umgesetzt wurde und wir aus der Schulmedizin uns jetzt zügig aufmachen müssen, um auch aufzuholen. Ne?
Absolut. Vielleicht eine lustige Anekdote. Ja. Einer der Pioniere in unserem Forschungsfeld, Ted Kaprook aus Harvard, der hat eigentlich traditionelle chinesische Medizin studiert und gelernt und wollte das erforschen und ist darüber zum Placebo-Forscher geworden, weil er gemerkt hat, das sind diese ganzen Elemente, die haben mit der physiologischen Wirkung gar nicht zwingend was zu tun. Das ist ganz interessant.
Was ich mich frage, aus der Kommunikation kommt, Placebo hat positive Wirkung, aber ist der Begriff möglicherweise verbrannt? Wissen Sie, dass man den nicht mehr anders im Gehirn verankern kann, weil er doch negativ konnotiert ist? Brauchen wir einen neuen Namen?
Ja, Placebo ist sozusagen ein Nocebo für sich selbst.
Ja, ja.
Ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht. Ich halte den Begriff auch nicht für hilfreich. Mir fällt aber selber auch keine gute Alternative ein. Deswegen glaube ich, wenn wir den Begriff vielleicht anders prägen und viel mehr denken, Placebo hat gar nichts mit dem Placebo zu tun, sondern mit der Erwartung und Operationen, Medikamenten, anderen Behandlungen. Vielleicht kriegen wir ein Reframing hin, aber mit den Begrifflichkeiten, ich hatte noch keine Zeit, mich da näher. Ich konzentriere mich eher aufs Forschen und meine Klinik.
Der andere interessante Punkt, der für uns Werber ja immer der interessante und wichtige ist, haben Sie vorhin auch gesagt, was löst das im anderen aus, im Patienten? So, wenn das sein subjektives Empfinden ist, selbst wenn wir uns das nicht erklären, Jochen, dann ist es so. Und dann ist es gut, weil er sich besser fühlt. Und da ist die Frage, was können Patienten eigentlich selber machen? Also können die für sich selber Placebo-Effekte etablieren, nutzen, ritualisieren?
Also es gibt da zwei interessante Handlungsstränge. Es gibt zum einen tatsächlich den Bereich der sogenannten Open-Label-Placebos. Also wenn ich ein Placebo nehme und ich weiß, das ist ein Placebo, kann mir das bei bestimmten Erkrankungen trotzdem helfen. Was ich aber viel relevanter finde, ist zu überlegen, wie kann ich meine eigene Erwartungshaltung optimieren? Und was brauche ich dafür? Und das ist eben für jeden was anderes. Das kann für einen Arbeit in der Selbsthilfegruppe sein, mit Mitpatienten sprechen. Das kann aber auch sein, gar nicht sich damit zu konfrontieren oder nur Details zu lesen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und ich finde es immer hilfreich, wenn man über Ängsten und Sorge zunächst erstmal mit dem Arzt und der Ärztin spricht. Ja, denn viele Patienten äußern das gar nicht. Sie wissen gar nicht, wie viele tausend Tonnen Medikamente jedes Jahr in Deutschland im Müll landen. Weil Patienten das Verschriebene gar nicht einnehmen, was sie eigentlich dringend zur Behandlung von auch ernsten chronischen Erkrankungen bräuchten.
Gibt es eigentlich so unerklärliche Wunderheilungen in Ihrer Geschichte, auch bei dir oder bei Ihnen, Frau Bingel, wo man sagt, konnte ich mir nicht erklären, aber auf einmal wurde es besser oder war geheilt?
Also es gibt solche Geschichten natürlich immer mal wieder in den Medien, in meinem persönlichen Bereich. Es gibt immer mal Menschen, die richtig gut auf eine Behandlung ansprechen, aber das ist doch keine Wunderheilung. Okay. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist.
Nee, ich glaube, das ist zu komplex jetzt.
In der Regel sind Wunderheilungen begründet, dass die Diagnose gar nicht stimmte, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, weil ich habe gedacht, hilft es eben zu sagen, es gibt was wir selber nicht erklären können. Solche Dinge passieren eben auch, ne? Also, dass das auch ein Hoffnungsträger sein kann. Nicht, dass es in irgendeiner Form vorhersehbar ist, länger oder weniger lang, das können wir jetzt nicht sagen, aber ne, so das.
Was man vielleicht sagen kann, ist, dass neuartige Therapien, Brain-Computer-Interface, Hirnstimulation, komplexe Geräte lösen immer, weil das so ein bisschen Magic ist, stärkere Placebo-Effekte aus als andere Behandlungen. Das ist aus meiner Sicht aber kein Grund, die ganze Entwicklung in die Richtung zu lenken. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, zu viel Erwartung ist auch nicht gut. Ja? Also wir sprechen in der Psychologie vom Erwartungsfehler. Wenn ich also meinen Patienten sagen würde, ich habe hier diesen Miracolix-Zaubertrank, super, dass Sie bei uns in der Schmerzmedizin angekommen sind, morgen sind Ihre Rückenschmerzen weg, dann überspannt das den Erwartungsbogen. Der Körper kann das gar nicht selber herstellen. Natürlich sind die Rückenschmerzen morgen noch da und dann bricht das Vertrauen in mich und in die Behandlung, dann ist auch nichts gewonnen. Also es geht bei der ganzen Thematik nie darum, übermaßen positive Erwartungen zu induzieren, sondern erstmal negative Erwartungen und Ängste abzubauen und dann eine offene Haltung und Vertrauen in die mögliche Wirksamkeit einer Behandlung zu induzieren. Das reicht schon. Also Sie brauchen keine Wunderversprechen wie im Marketing sonst. Das finde ich zumindest sonst in der Medizin sehr unethisch.
Jochen.
Ja.
Was würdest du denn jetzt uns als Rezept empfehlen? Was machen wir jetzt? Und zwar eigentlich am liebsten sogar in der Welt der Gesundheit, aber möglicherweise sogar auch auf die andere Unternehmenswelt übertragen, um zu sagen, es gibt was, was positiv wirkt, was wir nicht so richtig erklären können, aber nutzen.
Und ich glaube, das ist ganz gut, dass wir die Patientinnen und Patienten selbst mit einbeziehen. Mhm. Und deswegen wäre vielleicht doch ein Rezeptvorschlag, verordnen Sie sich selbst täglich eine Dosis Placebo. Morgens eine positive Erwartung, mittags ein ermutigendes Wort und abends eine Erinnerung daran, was gelungen ist. Nebenwirkung, mehr Energie, weniger Zweifel.
Frau Professor Bingel, wie sehen Sie das?
Kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Ist ein guter Ratschlag.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das ist sehr interessant und sehr wichtig. Dann treiben wir es mal gemeinsam voran.
Super.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.